Ja, guten Morgen.
Mein Name wurde ja schon gesagt, Sven Hansen. Ich bin ja aus der Christusgemeinde Barmbek-Nord schon sehr lange Mitglied und ich darf heute Morgen predigen. Und wir haben ja schon einiges gehört, dass es ab jetzt um eine Themenreihe gehen soll, um unser David-Bibel-Projekt. Wir möchten gemeinsam in den nächsten Wochen Gottes Wort lesen und da es um David geht, bewegen wir uns damit im Alten Testament, vor allem in den Geschichtsbüchern 1. und 2. Samuel sowie 1. und 2. Chronik und in den Psalmen, von denen man annimmt, dass viele von David selber verfasst worden sind. Wir möchten aber nicht nur Gottes Wort hören, wir möchten auch zuhören. Deshalb finde ich den Titel der allerersten Predigt gut gewählt: Gott lieben, weil er nicht schweigt. Oder positiver ausgedrückt: Gott lieben, weil er redet. Gott redet in vielfältige Weise zu uns und ich persönlich finde, in den allermeisten Fällen redet Gott zumindest zu mir durch sein Wort, die Bibel. Und ihr habt euch hoffentlich schon alle mit der Broschüre zum Bibelprojekt eingedeckt. Vielleicht kann ich sie gerade noch mal zeigen. Also die liegen dort hinten auch am Ausgang noch. Das ist dieses hier. Und ohne diese Broschüre funktioniert das Projekt auch nicht so wirklich. Und in der Einleitung steht eine Anmerkung des dänischen Theologen Søren Kierkegaard. Er meinte, dass man die Bibel wie einen Liebesbrief lesen müsse. Denn diesen liest man viele Male und man liest vor allem auch zwischen den Zeilen. Deshalb noch einmal als Einladung formuliert: Lass dich die nächsten Wochen darauf ein. Schau in die Broschüre, räum eine Ecke von deinem Schreibtisch frei. Ich drücke hier nochmal. Tatsächlich. Räume eine Ecke von deinem Schreibtisch frei und leg die Broschüre dorthin, am besten mit dem aktuellen Datum und daneben am besten gleich deine aufgeschlagene Bibel und lies den Tagesabschnitt durch. Nicht mehr als ein Kapitel oder ein Psalm pro Tag, aber versuche auch zu hören, was Gott dir ganz persönlich sagen möchte. Ich habe das gestern Nachmittag hier mal aufgenommen, ist also ein Bild von meinem Schreibtisch. Dachte, das ist eine ganz gute Idee, was hier in der Einleitung auch drin steht. Und ich bin jetzt auch nicht derjenige, der eher mal nach seiner Bibel vielleicht mal kurz suchen muss oder so eine Broschüre auch gerne mal irgendwo hinlegt. Deswegen habe ich das gestern auch tatsächlich mal gemacht und gleich abfotografiert. Es ist ganz gut, dass mein Sohn nicht da ist, weil dann würde er jetzt hier die Smarties irgendwie entdecken, die ich ihm gestern geklaut habe, einfach gestern Nachmittag. Bei der Predigtvorbereitung brauchte ich ein bisschen Schokolade. Ja, vielleicht mögt ihr das auch so bei euch so einrichten und dann spricht euch das vielleicht heute auch direkt an und ihr habt damit noch gar nicht irgendwie was weiter zu tun gehabt oder wusstet das noch gar nicht. Es gibt auch in unserer Gemeinde diverse Kleingruppen, die sich eben auch parallel auch damit beschäftigen. Falls ihr da irgendwie halt auch noch mit einsteigen möchtet, dann sprecht mich gerne an oder jemand anderen von der Gemeindeleitung. Wir können euch da auch gerne weiterhelfen, euch nochmal vermitteln. Aber wenn ihr das nicht wollt, nehmt einfach halt diese Broschüre und lasst euch die nächsten Tage und Wochen durch die verschiedenen Texte führen. Und damit komme ich zu unserem Predigttext heute und ich mute euch jetzt einfach mal zu, diesen 13 Versen einfach zuzuhören bzw. mitzulesen. Das ist aus 1. Samuel, Kapitel 16, die Verse 1 bis 13. Der Herr sagte zu Samuel: Wie lange trauerst du noch um Saul? Ich habe ihn verstoßen, er kann nicht länger König über Israel sein. Fülle jetzt ein Horn mit Salböl und gehe nach Bethlehem zu Isai. Unter seinen Söhnen habe ich mir einen als König ausgewählt. Lade auch Isai dazu ein. Ich sage dir dann, welchen von deinen Söhnen du zum König salben sollst. Samuel gehorchte dem Herrn und machte sich auf den Weg. In Bethlehem kamen ihm die Ältesten der Stadt besorgt entgegen und fragten: Dein Kommen bedeutet doch nichts Schlimmes? Nein, antwortete Samuel, ich komme, um dem Herrn ein Opfer darzubringen. Tut das Nötige, damit ihr rein seid, und kommt dann mit mir zum Opfermahl. Er lud auch Isai und seine Söhne dazu ein und forderte sie auf, sich zu reinigen. Als Isai mit seinen Söhnen zum Opfermahl kam, fiel Samuels Blick auf Eliab und er dachte, das ist gewiss der, den der Herr ausgewählt hat. Doch der Herr sagte zu Samuel, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt. Ich aber sehe ins Herz. Isai rief Abinadab und führte ihn Samuel vor. Aber Samuel sagte, auch ihn hat der Herr nicht ausgewählt. Dann ließ Isai Schima vortreten, aber Samuel wiederholte, auch ihn hat der Herr nicht ausgewählt. So ließ Isai alle sieben Söhne an Samuel vorbeigehen. Aber Samuel sagte, keinen von ihnen hat der Herr ausgewählt. Dann fragte er Isai, sind das alle deine Söhne? Isai antwortete, der Jüngste fehlt noch. David, der hütet die Schafe. Hier kommt also der Hirte vor. Lass ihn holen, sagte Samuel. Wir setzen uns nicht zum Opfermahl hin, bevor er hier ist. Isai schickte einen Boten und David kam. Der Junge war schön und kräftig und hatte klare Augen. Er ist es, salbe ihn, sagte der Herr zu Samuel. Da goss Samuel Öl aus seinem Horn über ihn und salbte ihn zum König vor den Augen seiner Brüder. In diesem Augenblick nahm der Geist des Herrn Besitz von David und verließ ihn nicht mehr. Samuel aber kehrte nach Rama zurück. Das war die Übersetzung nach Gute Nachricht. Mit dieser Erzählung werde ich in die Lebensgeschichte Davids zum ersten Mal mit hineingenommen. Ich denke, ganz grob könnte man zu diesem Abschnitt drei Thesen aufstellen. Erstens, Gott spricht. Zweitens, es braucht einen Zuhörer. Also Gott möchte uns an seinem Werk beteiligen oder er macht sich abhängig von uns. Und drittens, bloßes Zuhören ist nur die halbe Miete. Das Zuhören führt zur Aktion. Gott spricht, so beginnt der Abschnitt. Der Herr sagte zu Samuel. Wir erfahren hier nicht konkret, wie das geschah, ob es ein hörbares Reden war, oder war es ein innerer Eindruck, den Samuel hatte? Zum Hintergrund, Samuel ist ja nicht irgendwer. Laut Bibel war er einer der bedeutendsten Propheten des Volkes Israel. Vielleicht kennen einige von euch seine Berufungsgeschichte. Er wuchs bei Eli, dem Hohepriester Israels, auf. Die Stiftshütte, also dieses Heiligtum, was die Israelis hatten, dieses Zeltheiligtum, war damals eben noch kein Tempel, sondern war eben ein Zelt und Samuel wuchs, wie gesagt, eben bei Eli auf, bei dem Hohepriester, der diesen hohepriesterlichen Dienst bei diesem Zeltheiligtum verrichtete und damit schlief Samuel auch Nacht für Nacht in der Nähe oder vielleicht sogar im Zeltheiligtum. Und in diesem Zeltheiligtum war eben halt auch die sogenannte Bundeslade. Das war so das Allerheiligste. Es gab in diesem Zelt, gab es eben zwei Räume, so diesen Vorraum und dann eben halt noch so einen Extraraum. Das war so das Allerheiligste und da war diese Bundeslade. Das war einfach ein Kasten mit unter anderem den 10 Geboten, die Mose empfangen hat und ein paar andere Sachen. Und ein Raum, der nur vom Hohepriester und nur ganz, ganz selten betreten werden durfte. Und der Ort eigentlich, an dem Gott den Israelis, seinem Volk, begegnete. Und eines Abends oder eines Nachts hörte plötzlich Samuel eine Stimme rufen, ihn rufen, Samuel. Und er dachte, das wäre Eli, der ihn ruft, aber der war es nicht. Und da Gottes Stimme offenbar zu der Zeit ziemlich selten zu hören war, kapierte auch Eli zunächst nicht, was vor sich ging, bis ihm irgendwann ein Licht aufging und ihm bewusst wurde, dass Gott Samuel ruft. Und er riet Samuel für das nächste Mal, wenn er gerufen wird, sollte er sagen, rede, denn dein Knecht hört. Und so geschah es dann auch. Und fortan war Samuel offenbar eine Person, die sehr deutlich Gottes Stimme hören konnte. Er wurde der letzte Richter von Israel, bis das Volk auch einen König haben wollte. Genau wie die Nachbarvölker drumherum. Das war aber keine Erfolgsgeschichte. Nur ein Kapitel vor diesem hier lesen wir vom Ungehorsam König Sauls, der zwar durch Samuel von Gottes Reden wusste, alles an Kriegsbeute komplett zu zerstören. Damals waren die Israelis gerade sozusagen halt haben einen Krieg geführt gegen eine andere Nation und sie haben sehr viel erbeutet, sollten aber eigentlich alles komplett zerstören. Aber aus Angst vor seinem Volk war Saul ungehorsam. Das Volk nahm eine ganze Menge Beute an sich und Saul versuchte sich zunächst noch ein bisschen herauszureden, aber letztlich musste er doch zugeben, ja, ich war Gott ungehorsam. Und Gott verstieß Saul daraufhin als König. Keine ganz so leichte Geschichte, wenn man sie liest. Und nun sollte also Samuel nach Bethlehem reisen, um dort eine ihm noch unbekannte Person zum neuen König zu salben. Wie sagte Sören Kierkegaard, man sollte die Bibel wie einen Liebesbrief lesen, immer wieder und zwischen den Zeilen. Das, was für mich hier zwischen den Zeilen steht, ist, Gott trifft für die Zukunft seines Volkes eine enorm wichtige Entscheidung. Er hat jemanden zum neuen König ausgewählt. Aber er macht sich komplett von einer Person abhängig, die seinen Willen umsetzen soll. Und diese Person hadert mit seinem Schicksal. Fülle jetzt ein Horn mit Salböl und gehe nach Bethlehem zu Isai, sagt Gott. Unter seinen Söhnen habe ich mir einen als König ausgewählt. Aber wie kann ich das, wandte Samuel ein. Wenn Saul es erfährt, bringt er mich um. Und Gott hilft ihm, indem er ihm rät, die Aktion so als Opferfest zu verkleiden. Aber dennoch bleibt die Frage, was wäre gewesen, wenn Samuel nicht gehorsam gewesen wäre? Ich weiß nicht, ob seine Aussage etwas mit Angst zu tun hat. Ich nehme es eigentlich nicht an, denn Samuel war schon so ein richtiger Glaubensheld. Aber Fakt ist, dass in diesem Moment Gottes Entscheidung, einen neuen König zu salben, in der Hand eines Mannes liegt, der aufgefordert ist, Gott zu 100% zu vertrauen. Durch die ganze Bibel hindurch werden Menschen aufgefordert, Dinge zu tun. Was wäre zum Beispiel gewesen, wenn Paulus einfach gedacht hätte, oh, das war wohl ein schlechter Traum, den ich heute Nacht gehabt habe. Ich habe einen Mann gesehen, der bat, komm zu uns herüber nach Mazedonien und hilf uns. Ach, Quatsch. Aber Paulus dachte nicht so. Wir lesen das in Apostelgeschichte 16, da heißt es, darauf suchten wir sofort nach einem Schiff, das uns nach Mazedonien mitnehmen konnte. Denn wir waren sicher, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort die gute Nachricht zu bringen. Und so gelangte die gute Nachricht das erste Mal nach Europa. Es mag sein, dass wir nie solche großen Aufträge irgendwie von Gott bekommen. Gott redet plötzlich in der Nacht zu uns, Bettina oder Sven, geh nach Grönland und bringe den Inuits dort im hintersten Dorf das Evangelium. Aber ich denke, Gott spricht doch zu uns. Er spricht in unseren Mangel hinein. Willst du mir nicht vertrauen in all dem, was dich gerade bedrängt? Bei der Erziehung deines Kindes, bei Fragen deiner Gesundheit, bei Problemen mit deinen engsten Vertrauten. Und wir sind vielleicht gar nicht aufgefordert, konkret Dinge zu tun, aber sicherlich immer aufgefordert, Gott zu vertrauen. Und das reicht ja oftmals auch schon als Aufgabe aus. Wisst ihr, woran ich ab und zu knabbern habe? An unserer menschlichen Endlichkeit hier auf der schönen Erde. Ich möchte nicht sterben und ich weiß, ich muss es doch. Und unschöne Gedanken kommen über mich. Aber neulich, gar nicht so lange her, bin ich völlig überraschend mit einem Bibelvers aufgewacht, der wie aus dem Nichts kam. Es war mein allererster Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, als ich wach wurde. Und er steht in Philipper 4, und er passt zu dem Geburtstagsvers, den Nina heute auch schon vorgelesen hat. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Wir kennen den Vers vielleicht hier, weil er oft als Segensvers am Ende gesprochen wird, also ein alter Bekannter, möchte man sagen. Aber für mich wurde dieser Vers zu Gottes lebendiges Wort an diesem Tag, für mich ganz persönlich. Ich meine, ich habe das, glaube ich, noch nie gehabt, dass ich irgendwie aufgewacht bin und einen Bibelvers so im Kopf hatte. Und er wurde auch deswegen nochmal so ein Vers für mich, weil mir auffiel, dass hier eine Verheißung Gottes ausgesprochen wird. Sorgt euch um nichts, bringt eure Bitten vor Gott. Und hier könnte man auch ein Dann einfügen. Und dann wird der Friede Gottes eure Herzen und eure Gedanken bewahren. Meine Gedanken, die manchmal Karussell fahren, werden bewahrt. Das ist eine Verheißung. Das war für mich an diesem Tag eine kleine Offenbarung. Aber, und das ist dieses Aber, Gott redet zu mir, aber ich bin aufgefordert, das Gehörte auch zu glauben, also in die Tat umzusetzen. Was nützt es mir, wenn ich das höre und denke, ja, ich bin aufgefordert, tatsächlich meine Sorgen Sorgen sein zu lassen und tatsächlich anzufangen, einfach alles, was mich bewegt, alle meine Bitten vor Gott zu tragen. Und dann heißt es, dann wird Gott mein Herz und meine Gedanken bewahren. Das auch zu glauben. Neben der Broschüre haben wir ja auch so ein schönes kleines Plakat bekommen, das könnt ihr auch gerne mitnehmen. So mit diesen Aussagen, um die es in den nächsten Wochen auch gehen wird, wenn wir uns mit David beschäftigen. Und da sind einige Aussagen, die zu dem passen, was heute Morgen Thema ist. Gott kann alles. Gott gilt mein ganzes Vertrauen. Gott versorgt mich. Gott, öffne mir meine Sinne für dich, Gott, für dich. Gott, an dir halte ich mich fest. Gott, ich will nicht auf mich, sondern auf dich vertrauen. Noch einmal, Gott, ich will nicht auf mich, sondern auf dich vertrauen. Samuel vertraut Gott. Er macht sich auf den Weg nach Bethlehem und lässt Isai seine Söhne präsentieren. Und als er den ersten Sohn sieht, den Eliab, groß und stattlich, denkt er, das ist gewiss der, den der Herr ausgewählt hat. Aber Gott sei Dank bleibt Samuel für Gottes Reden empfänglich, denn der Herr sagt, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt, aber ich sehe in das Herz. Eliab, dieser älteste Sohn, ist derjenige, der etwas später richtig angenervt ist, als David zum Schlachtfeld kommt, auf dem sich Israeliten und Philister gegenüberstehen. Und David betont, er hat kein Problem damit, gegen Goliath, den stärksten Krieger der Philister, anzutreten, wozu Eliab sich offenbar nicht durchringen konnte. Und ich kann mir vorstellen, dass auch hier in Bethlehem nicht die beste Stimmung ist, als Samuel einen Sohn nach dem anderen an ihm vorbeiziehen lässt, ohne dass etwas passiert. Keiner der Söhne von Isai war offenbar der auserwählte König. Und auch wenn es explizit hier nicht im Text steht, wird Samuel bei jedem Sohn, der ihm vorgeführt wird, sicherlich Gottes Stimme hören, die zu ihm spricht, nein, der ist es nicht, der auch nicht, der auch nicht, bis am Ende niemand mehr übrig bleibt. Samuels Vertrauen in Gottes Reden war so groß, dass er nun nicht sagt, tja, wisst ihr, also das ist ja furchtbar peinlich, aber lasst uns einfach hinsetzen und hier das Steak essen und nette Gemeinschaft haben. Er ist fest davon überzeugt, Gott richtig gehört zu haben. Er hält an dem, was er gehört hat, fest. Und er geht davon aus, dass er sich nicht verhört hat. Er geht davon aus, dass Isai ihm nicht alle Söhne präsentiert hat. Und genauso ist es auch. Der Jüngste fehlt noch. David, der hütet die Schafe. David wird von einem Boten herbeigeholt, vom Alter her, aus heutiger Sicht wohl nicht mal Teenager, sondern eher noch Kind. Kein Wunder, dass sein Vater kaum damit rechnete, dass er auserwählt sein könnte. Aber Gott sieht eben mehr als Menschen sehen. Er schaut ins Herz. Von diesem David wollen wir die nächsten Wochen lernen. Es geht um seine Geschichte, aber sicher in erster Linie um sein Herz. David war das Gegenteil von perfekt, kein frommer Überflieger. Aber er war offenbar jemand, der sich immer wieder in die Arme von Gott warf, der oft als verlorener Sohn erneut Gottes Nähe suchte und fand. dem Barmherzigkeit widerfahren ist, so wie uns Gott barmherzig angenommen hat. Wenn ihr heute in diese Broschüre hineinschaut, dann haben wir den Psalm 19, den wir heute gemeinsam lesen. Unter diesem Psalm 19 heißt es: Auch ich höre auf deine Gebote, Herr, denn wer sie befolgt, wird reich belohnt. Lasst uns mit David lernen, auf Gott zu hören, denn Gott schweigt nicht. Und lasst uns nicht beim Zuhören bleiben, sondern tun wir das, was Gott uns sagt. Amen.